NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. Dezember 1992. CDU, CSU, FDP und SPD einigen sich auf die Änderung des Asylrechts.
Mein Name ist Milat. Ich bin 1996 mit meinen zwei Brüdern und meiner Mutter nach Deutschland gekommen. Wir sind aus Iran geflohen, weil unsere Mutter politisch verfolgt war. Wir haben hier 3 Monate uns versteckt und dann haben wir gedacht, okay, jetzt wo wir in Deutschland sind, ist alles vorbei.
Das ist die Geschichte von einem, der in Deutschland Asyl suchte.
Aber letztendlich, unser Gefühl war, man wollte uns hier nicht.
Wenn Milat seine Asylgeschichte erzählt, macht er viele Pausen. Er muss nachdenken und nach Worten suchen und das, obwohl alles erst wenige Jahre her ist. Milat hat die Zeit genutzt, um viel zu vergessen.
Der Auffanglager war schon ein kleiner Schock. Das war eine alte Kaserne mit Stacheldraht drumherum. Der erste Eindruck von außen war schon heftig. Wir haben zum Beispiel, ich erinnere mich, Fußball einmal abends gespielt. Und da ist der Ball aber auf die andere Seite Stacheldraht geflogen, aber wir durften nicht mehr raus. Es war irgendwie, man durfte nur zu bestimmten Zeiten raus und das war halt irgendwie auf einmal ein großes Problem, überhaupt den Ball zurückzuholen.
Milat kam als 10-Jähriger nach Deutschland mit Schlepper und falschen Pässen. In das Land von Rudi Völler. In das Land, wo man seiner Mutter nicht glaubte. 10 Jahre lang.
Immer wenn ein Brief kam, wusste mir, es ist eine schlechte Nachricht.
Milat erzählt, wie seine Mutter in Iran für andere Frauen gekämpft hat. Irgendwann verschwand eine Mitstreiterin. Und dann mussten sie verschwinden, ohne Beweise für ihre Verfolgung. Das war das Problem.
Der Richter hat uns am Ende nicht geglaubt. Viele Leute, die aus einem anderen Land flüchten, Leute, die wirklich verfolgt sind in ihrem Heimatland, die nehmen keine Beweise mit. Die müssen aber gleichzeitig in Deutschland beweisen, dass sie wirklich verfolgt waren. Wenn der Richter einem nicht glaubt, dann kann man nichts machen.
10 Jahre haben sie Widerspruch eingelegt und geklagt. Das Geld für die Anwälte wurde gespendet. Die Duldung wurde wochenweise verlängert. Das alte Leben in Iran war einfacher, aber das war weg.
Ich erinnere mich, dass ich mich in der Schule sehr einsam gefühlt habe, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, da ist eine riesen Barriere zwischen mir und den anderen Mitschülern, weil die ganzen Mitschüler irgendwie, die haben in einer komplett anderen Welt gelebt. Sie haben irgendwie sich Gedanken um ihr Party am Wochenende gemacht und wir haben überlegt, wie wir hier bleiben können.
Milats Geschichte erzählt, wie sich Deutschland anfühlt, nachdem heute vor 20 Jahren der große Asylkompromiss gefunden wurde zwischen Union, SPD und FDP.
Gestern, mein Kind, er ist 7 Jahre alt, ne? Er hat mir gefragt, ne? Papi, was heißt Ausländer?
Nee, ich möchte sagen, ich bin auch dafür, dass die Ausländer rauskommen.
Deutschland 1992. Nach der Einheitsparty kommt die Treuhandanstalt. Das Land ist mit sich selbst beschäftigt und schaut misstrauisch auf die langen Schlangen vor Flüchtlingsunterkünften.
Wir hatten in einem Jahr 50.000 Asylbewerber, im zweiten Jahr 100.000 und das stieg dann innerhalb von 3 Jahren an auf 440.000 im Jahre 1992.
Rudolf Seiters von der CDU. Damals Bundesinnenminister.
Die Situation in unseren Gemeinden war so, auch in den kirchlich orientierten Gemeinden war so, dass die Appelle an die Politik immer stärker wurden nach dem Motto, wir werden nicht mehr fertig mit dem Zustrom. Helft uns, dass wir hier zu einer vernünftigen Lösung kommen.
Sie kommen vom Balkan. Dort ist Krieg. Sie kommen aus Osteuropa. Dort ist Chaos. Sie suchen zum Teil Schutz, zum Großteil ein besseres Leben. Sie finden eine eindeutige Antwort.
Und wir können nicht alle Probleme dieser Welt auf deutschem Boden und in den deutschen Gemeinden lösen.
Die Türken sind in der Türkei geboren und sollen ja auch da wieder hingehen.
Verschiedene Worte für gleiche Gedanken. Union, Medien und die Mehrheit des Wahlvolks. Sie alle sehen die blühenden Landschaften gefährdet, weil der Asylmissbrauch wie Unkraut wuchert. So heißt es. Zuwanderung eindämmen, Grundgesetz ändern. Das ist eine CDU-Forderung aus den 80er Jahren. Jetzt scheint die Zeit gekommen. Doch die SPD stellt sich quer. Noch.
Sozialdemokraten waren ja im Dritten Reich der Verfolgung ausgesetzt und viele haben nur überleben können, weil sie im Ausland als politisch Verfolgte Asyl gefunden haben. Das haben wir nicht vergessen.
SPD-Mann Hans Eichel war damals Ministerpräsident in Hessen.
Man wollte die Verschärfung des Asylrechts, aber man hat den Druck dadurch ordentlich erhöht, dass die Verfahren einfach verschleppt wurden. Das war unglaublich, was da auf Bundesseite passiert ist. Und dadurch ist das Thema erst so richtig hochgekocht.
Ja, das war nun wirklich falsch. Und ich kann mich erinnern an einen Schlagabtausch mit dem damaligen Ministerpräsidenten Hans Eichel und Rudolf Scharping, wo ich ihnen nachweisen konnte, dass entgegen den Vereinbarungen exakt die SPD-geführten Länder es gewesen sind, die ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind, was Aufstockung des Personals und Bearbeitung der Vorgänge und Einrichtung von Aufnahmeeinrichtungen anbetrifft.
Eichel oder Seiters. Auch nach Jahrzehnten will niemand Verantwortung tragen für das, was kommen musste. Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwecke.
Die Bundesregierung hat damals die Änderung des Asylrechts selbst betrieben. Und wenn man das ohnehin vorhatte, dann war es natürlich nützlich, wenn eine Stimmung im Land entstand. Die Bürgerinnen und Bürger sind nicht mehr bereit, die Asylbewerber aufzunehmen. Und das zeigte sich natürlich scheinbar in Rostock-Lichtenhagen.
Rostock-Lichtenhagen, August 1992. Es ist kein Jahr her, dass Hoyerswerda in Sachsen ausländerfrei gemacht wurde, so der stolze Ergebnisbericht rechter Schläger. In Rostock liegt die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber mitten im Wohngebiet. Ein überbelegter Plattenbau. Viele Asylbewerber leben seit Monaten auf der Straße.
Nicht nur, dass sie hier liegen und sitzen und alles rumschmeißen. Sie müssen ja auch irgendwo ihre Notdurft verrichten und alles. Das riecht bis in nach dem Stock hoch.
Man hat in gewisser Weise mit dem Feuer gespielt, indem man die Zustände über Wochen geduldet hat, indem man geduldet hat, dass sich Emotionen aufheizen zwischen Bevölkerung und Asylbewerbern.
Im Sinne, das sind in meinen Augen Schmarotzer, die auf unsere kostenlosen arbeitenden Menschen hier sich den Fett machen wollen.
Genau. Von Sonntag zum Montag in der Nacht haben wir die Ausländer rausgehabt. Unser Ziel haben wir eigentlich erreicht.
Im Moment brennen 4 Wohnungen.
Die Chaoten sind unten durch die Tür eingedrungen.
Die Polizei hat sich inzwischen völlig zurückgezogen.
Also nur diese Brecheisen haben uns eigentlich ermöglicht, aufs Dach zu kommen. Sonst hätte es wahrscheinlich Tote gegeben.
Auch in Rostock geht jetzt alle Gewalt vom Volke aus. 3 Tage lang. Anwohner klatschen, das Fernsehen überträgt. Und Politiker haben Verständnis. Der damalige Landesinnenminister Lothar Kupfer, CDU.
Ich bin sehr betroffen erstmal, dass sich Gewalt vollzieht und dass die Polizei als der Anwender staatlichen Zwangs im Grunde genommen gegen Landsleute hier steht, um Ausländer zu schützen.
Eine Diskussion, die heftig geführt wird, hat möglicherweise 2 Seiten. Aber ich glaube nicht, dass das der Grund war für diese Ausschreitungen.
Ich finde, Politiker, insbesondere auch Bundespolitiker, die dürfen solche rassistischen Stimmungen nicht noch verstärken oder unterstützen. Sie müssen sich auch bei ihren Äußerungen zurückhalten.
Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwecke.
Ja, manchmal kann man natürlich, wenn man politisch eine Stimmung erzeugt, sie dann nicht mehr einfangen und wird dann möglicherweise auch selber zum Getriebenen einer solchen Stimmung.
Die SPD lässt sich treiben. Unter den Eindrücken von Rostock-Lichtenhagen vollzieht die Partei auf dem Bonner Petersberg eine historische Richtungsänderung. Zum ersten Mal spricht sie sich offiziell für eine umfassende Steuerung und Begrenzung des Asylrechts aus.
Wir haben auch als Sozialdemokraten ganz schlicht lernen müssen, dass jemand aus wirtschaftlichen Gründen in seinem Heimatland nicht bleiben kann, rechtfertigt keinen Asylantrag.
Die Regierung Kohl legt nach. Auf einem Sonderparteitag in Düsseldorf beschwört der Kanzler den Staatsnotstand.
Die Situation hat sich dramatisch zugespitzt. Wenn jetzt nicht gehandelt wird, stehen wir vor der Gefahr einer tiefgehenden Vertrauenskrise gegenüber unserem demokratischen Staat. Ich sage mit Bedacht, ja, eines Staatsnotstandes.
Doch vor dem Staat geraten Menschen in Not. Immer wieder.
3 Menschen sind heute Nacht im schleswig-holsteinischen Ort Mölln gestorben, weil Rechtsextreme 2 Häuser in Brand gesteckt haben.
Und wir müssen den Anfängen wehren. Alle.
Wäre Helmut Kohl zum Beispiel zu den Opfern gefahren, was er nie gemacht hat, auch nicht bei Mölln und Solingen, dann wäre dies natürlich ein Signal an Rechtsextremisten gewesen, wir können uns nicht auf heimliche Sympathien stützen, dass die Politik das nicht gemacht haben, macht eigentlich ihre Mitverantwortung an den Geschehnissen aus.
Die Toten von Mölln und später von Solingen, sie sind der traurige Höhepunkt einer Debatte, die jedes Maß verloren hat. Am 6. Dezember 1992 einigen sich Union, FDP und SPD auf neue Regeln für Flüchtlinge, auf eine Änderung des Grundgesetzes. Es ist der historische Asylkompromiss. Deutschland legt sich fest.
Die Menschen, die in ihrer Nachbarschaft dann die Brackenstädte hatten, die wollten das nicht.
Wenn man sich die aktuellen Asylzahlen anguckt, muss man einfach sagen, ein substanzielles Asylrecht ist eben mit diesem Kompromiss letztlich abgeschafft worden.
So sieht es der Politikwissenschaftler Stefan Angenent. Die Politik definiert weltweit Länder, die als sicher gelten. Wer von dort kommt, wird nicht einmal angehört. Und Flüchtlinge, die auf ihrem Weg nach Deutschland ein sicheres Land durchquert haben, werden ebenfalls abgewiesen. Deutschland ist umgeben von sicheren Ländern. Der Philosoph Walter Pfannkuchen.
Wir haben uns freigekauft insofern, als wir dann die Grenze nach außen vorverschoben haben und dann im nächsten Schritt genötigt worden von denen, die dann die Lasten zu tragen haben, denen bestimmte Kompensationen zu zahlen.
Deutschland zahlt, damit sich andere um Flüchtlinge kümmern. Wir zahlen für Grenzanlagen in Polen und schicken Beamte ans Mittelmeer. Wer es doch hierher schafft, der landet in einem System, das dem Antragsteller grundsätzlich misstraut.
Naja, ich sag mal, die Hürden für die Anerkennung sind ja recht hochgehängt. Nach dem Motto, nicht Türen auf, alle kommen rein, sondern wir gucken schon ganz genau.
Horst Labrinz von der Bezirksregierung Arnsberg verwaltet ein Barackendorf am Rande von Hemer im Sauerland. Fast 600 Menschen leben derzeit hier. Die allermeisten werden nicht bleiben dürfen. Sie sind vor der Armut geflohen. Kein Grund im deutschen Asylrecht.
Es fahren des Öfteren PKWs vorbei mit niederländischem Kennzeichen und setzen die Leute einfach ab. Die werden von irgendjemandem gebracht, das Auto parkt 3-4 Häuserblocks weiter. Dann sagen die, da müsst ihr erstmal hingehen.
Über die Jahre sind Labrenz und seine Kollegen extrem misstrauisch geworden. Sie sollen erkennen, wer verfolgt und wer arm ist. Sie sollen für die Ruhe sorgen, die Politiker beschlossen haben. Die Polizei ist oft auf Labrenz Gelände. Der Pförtner hat sein Geld schon als Boxer verdient.
Wenn die jetzt heute abreisen, egal welche Geschichten man dann auch mitkriegt, wenn die Tür zu ist, ist die Sache vorbei. Es gibt vereinzelt Geschichten, wo man wirklich sagt, oh, das ist heftig. Ne? Aber ja, ich kann da nicht jedes Mal, ich sag mal, tief betroffen sein, wenn ich irgendwas höre, weil ich noch nicht mal weiß, ob die Geschichte stimmt.
Politisch Verfolgte genießen Asyl. Den Wohlstand genießt Deutschland allein. 53.000 Asylanträge gab es 2011. Das im Grundgesetz garantierte Asylrecht wurde in 652 Fällen gewährt.
Was ich Ihnen Frage stellen würde, es hört sich provokativ an, aber ob Deutschland überhaupt auch richtige politische Verfolgte hier haben will oder ob sie am liebsten gar keine Einwanderung haben will, weil sie generell das als eine finanzielle Belastung sieht.
Milad durfte bleiben, weil nach Jahren der Vater plötzlich ein Asylrecht zugesprochen bekam. Er und seine Brüder beendeten die Schule mit Bestnoten, sie erhielten Stipendien und studierten.
Mein Bruder war beim damaligen Bundespräsidenten. Er wurde gelobt, er wurde irgendwie als Vorzeigemigranten dargestellt und da haben wir uns gedacht, wie passt das zusammen? Vor ein paar Monaten sollen wir noch abgeschoben, weil wir wollten uns loswerden und jetzt auf einmal lobt ihr uns, dass wir die besten Ausländer hier sind. Wie funktioniert das? Wo ist da die Logik?
Wenn Milad das deutsche Asylrecht erklären sollte, er würde es kurz machen.
Ich würde sagen, wenn ihr ein Dokument habt und irgendwie ganz viele Beweise mitnehmen könnt, dann versucht's in Deutschland, aber sonst lasst es.
Im Zeitzeichen erinnerte Frank Kühn an die Änderung des Asylrechts, auf die sich CDU, CSU, FDP und SPD heute vor 20 Jahren einigten. Redaktion Ronald Faisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.